Die Reise hat erst begonnen mit großen Veränderungen. Das ist ein Prozess für alle Teams, für uns auch speziell. Wir wissen, dass wir viel Entwicklungspotenzial haben, dass wir viele, ja, sowohl individuell wie auch als Mannschaft, dass es ein Prozess ist, sich zu finden in der Spielweise.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Solch einen Saisonstart haben wir bei Borussia wohl alle noch nicht erlebt. 2-0 geführt, 3-1 geführt, plötzlich 3-4 hinten gelegen, am Ende 4-4 gespielt. Borussia Mönchengladbach holt in letzter Sekunde zumindest noch einen Punkt am ersten Bundesligaspieltag beim FC Augsburg. Das alles gilt es zu besprechen, genauso wie zwei strittige Schiedsrichterentscheidungen. Außerdem natürlich der obligatorische Blick auf die Transferphase und es gibt die Vorschau auf das erste Heimspiel der Saison gegen Bayer Leverkusen. Das alles jetzt im Pfostenbruch abrufbar, wie immer auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Abonniert das Ding, sagt es euren Freunden und Bekannten weiter. Ich bin Kevin und heute an der Seite von Fabian. Grüß dich. Ich hoffe, die Emotionen sind etwas abgekühlt mittlerweile. Wie ist die Lage?
Ja, die Lage ist ganz gut. Turbulenter Saisonstart, viel Licht, viel Schatten. Natürlich, es ist nicht alles super gelaufen. Aber ich habe was gefühlt und das war, glaube ich, die beste Nachricht des gestrigen Tages. Ich glaube, mein Puls in der ersten Halbzeit war schon so hoch wie in der ganzen letzten Saison in keinem Spiel und dann mit diesem Last-Minute-Treffer. Ich bin emotional wieder dabei und das ist eigentlich die beste Nachricht des gestrigen Tages aus meiner Sicht.
Tatsächlich ging es mir ähnlich. Es war allerdings eine sehr, sehr schwierige Gucksituation bei mir, denn ich hatte so einen Kurzurlaub nach Rügen schon vor längerer Zeit geplant, war dann letztendlich auch froh, dass es nur das Auswärtsspiel in Augsburg ist, was ich verpasse so richtig. Ich konnte dann aber zumindest am Tablet dank WLAN-Hotspot schon schauen und habe auch alle relevanten Situationen, sag ich mal, live dann erlebt und tatsächlich beim 4-4 bin ich richtig aus dem Sattel gegangen und das haben sehr viele umliegende Menschen gemerkt und gespürt und das hat mir auch gezeigt. Also irgendwie hat es die Mannschaft geschafft, mich wieder anzuzünden und ich war jetzt, nachdem man 3-0 oder 3-1 geführt hat in Augsburg, dann plötzlich hinten lag, dann hätte man ja auch allen Grund gehabt, in den vergangenen Jahren total defätistisch an die Sache ranzugehen, aber ich war immer noch hyped und hab's der Mannschaft am Ende total gegönnt, dass sie diesen hochverdienten Punkt eingefahren hat. Und im Prinzip muss ich sagen, schon fast ab der ersten Minute hatte ich ein ganz, ganz anderes Gefühl, weil der Fußball ein anderer ist, der mir eher mehr zusagt als das, was wir zuletzt gespielt haben.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich habe es auch schon in die Gruppe geschrieben. Alleine in dieser ersten Minute, Borussia Anstoß und Flo Neuhaus spielt den Ball einfach mal vertikal nach vorne. Ganz neue Situation. Das wäre letztes Jahr nie passiert. Der Ball wäre noch 4 Minuten hinten in den eigenen Reihen herumgeschoben worden. So lange, bis die Augsburger dann wirklich den Ball auch mal erobern. Es ging direkt nach vorne. Es gibt im Spiel von Borussia eine Richtung. Die Abschläge von Jonas Omlin. Ich glaube, so viele gab es in der letzten Saison, in der ganzen Saison nicht wie gestern. Lange Bälle nach vorne. Aus einem ist dann auch ein Tor gefallen. Jonas Omlin mit seinem Assist für Ngumu. Also ganz anderer Fußball. Mir gefällt es gut. Ich glaube, wir haben aber noch einige Defizite. Ich glaube, die haben auch alle erkannt. Ich hoffe zumindest. Und ja, da müssen wir natürlich auch drüber sprechen.
Im Prinzip könnte man es sich ganz einfach machen und sagen, die Offensive, die funktioniert schon hervorragend und defensiv geht so gar nichts. Ne? Aber das erzählt jetzt ja auch nur die halbe Wahrheit. Also wir werden da auf jeden Fall dann nochmal detaillierter jetzt im Verlauf der Folge drauf eingehen. Aber lass uns gerne anfangen, wie wir das jetzt auch in der vergangenen Saison nach jedem Spiel gemacht haben, mit dem Blick auf die Aufstellung. Lohnt sich ja jetzt zu Saisonbeginn der neuen Spielzeit ganz besonders. Es war allerdings im Vergleich zum Pokalspiel in Osnabrück gegen Bersenbrück dann sogar nur ein Wechsel. Flo Neuhaus kam rein direkt in die Startformation, nachdem er ja die 45 Minuten an der Bremer Brücke bekam, kam rein und ersetzte Ko Itakura auf der 6. Der ist allerdings auch drin geblieben, nur dann eben für Marvin Friedrich in die Innenverteidigung gerutscht. Das war ja dann letztendlich auch fast zu erwarten gewesen. Wobei man natürlich dann auch im Verlauf des Spiels gemerkt hat, vielleicht ist die Doppel-6 Neuhaus-Weigel etwas zu offensiv.
Ja, ich fand vor allem das Personal an sich gar nicht so überraschend oder gar nicht so spannend. Ich fand viel spannender, dass Borussia das Spiel gestern tatsächlich in einem relativ klaren 4-4-2 angegangen ist. Die Systemfrage fand ich da tatsächlich etwas spannender. Man hätte ja auch durchaus das 3-4-2-1-System, das ja in der Vorbereitung auch hier und da mal gut geklappt hat, zu Rate ziehen können. Man hat sich gestern für dieses 4-4-2-System entschieden. Das hatte, glaube ich, auch einige positive Aspekte gestern, offensiv vor allem. Aber ich glaube, defensiv war es ja nicht immer ganz glücklich, dass man dadurch auch sich das ein oder andere Mal auf dem Flügel hat relativ leicht überspielen lassen.
Ganz kurz noch, der Vollständigkeit halber, Nico Elvedi diesmal ja gar nicht im Kader gewesen. Da fand ich es auch interessant, wie offensiv Borussia das kommuniziert hat, auch bei Twitter dann eine Stunde vorm Spiel direkt geschrieben. Der Grund ist ein bevorstehender Wechsel oder beziehungsweise die Möglichkeit, dass man einen Wechsel eben dadurch eine mögliche Verletzung nicht gefährden möchte. Borja Sanchez dafür im Kader hat ja dann auch noch eine spielentscheidende oder mitentscheidende Situation herbeigeführt dann in der letzten Minute. Ja, ansonsten keine Überraschung da in der Spieltagsnominierung, außer Moritz Nikolas vielleicht jetzt dann auch ein klares Signal nochmal bekommen hat, dass er auch jetzt in der Bundesliga erstmal als 2 ins Rennen geht.
Jan Olschowski wieder für die zweite Mannschaft gespielt gegen Schalke, 6 Gegentore hinnehmen müssen, das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ansonsten ja, Hannes Wolf wieder nicht im Kader gewesen. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die wir wahrscheinlich schon darauf hindeuten, was denn noch passieren könnte in diesem Transferfenster.
Dann lass uns jetzt aber erstmal über das Spiel sprechen. Es gibt ja da ziemlich viel zu besprechen. Vielleicht zunächst zum Start. Du hast es angesprochen, direkt von Anfang an eine andere Anmutung. Nach 20 Sekunden klopft Flo Neuhaus den ersten langen Ball nach vorne. Ne? Aber bis dato hatte man ja dann Augsburg auch mehr oder weniger den Ball sogar weitgehend überlassen. Man hat so ein bisschen auf Konter gesetzt. Da kam nichts, aber man hat dann durch eine sehr gut getimte Ecke direkt das 1-0 gemacht. Das war ja letztendlich auch die erste nennenswerte Offensivszene von uns. Ko Itakure setzt sich da gut durch. Also einfach ein schnörkelloses Tor. Und das gefällt mir ganz besonders, denn an so etwas mangelte uns in den letzten Jahren.
Ja, tolle Ecke. Und das ist ja alleine schon bemerkenswert. Luca Netz war in der letzten Saison ja der Einzige, der gefühlt bei uns immer eine gute Ecke reingebracht hat. Mit Abstrichen noch Jonas Hofmann mal ab und an. Gestern Luca Netz nicht ganz so glücklich bei den Ecken, stattdessen Franck Honorat, der dann bei dieser Standardsituation als Eckenschütze auftritt und eine Ecke wie gemalt reinschlägt und genau auf den Kopf von Ko Itakura, der sie gut durchsetzt. Ja, das ist ja wichtig, dass Borussia auch aus den Situationen dann was macht. Und ich meine, die Effizienz vom Tor, das war ja sehr bemerkenswert in den ersten Minuten. Dann steht es 1-0 und ich fand, dass Borussia auch hellwach war in den Situationen, in den Zweikämpfen, aber auch in den Situationen, in denen Augsburg immer mal wieder Unaufmerksamkeiten drin hatte. Auch wenn, und das muss man sagen, auch in den ersten Minuten schon klar wurde, Augsburg hat was vor und Augsburg hat das offensiv wirklich auch gut gemacht. Das muss man einfach, gehört zur Wahrheit auch dazu. Die Augsburger waren sehr, sehr offensiv, sehr mutig. Alleine wie hoch ihre Außenverteidiger immer wieder aufgerückt sind und nach vorne geschoben sind, das war schon sehr, sehr bemerkenswert. Das fing auch in der Anfangsphase schon an. Das fing da an, als Borussia dann geführt hat, trotzdem der FCA in der Torschussstatistik nach wenigen Minuten, 20, 25 Minuten, eigentlich vorne lag. Borussia dann die zweite Situation, die gefährlich wurde, ist dann kein Tor gewesen. Die kam mir gestern in der Sky-Reportage manchmal ein bisschen zu kurz, weil es nie als Torschuss erwähnt wurde, aber diese Situation, in der Finn Dahmen dann Chwancharar anschießt und den Ball so gerade noch einen Meter vor der Torlinie rettet, hätte ja durchaus da schon das 2-0 sein können für Borussia. Eine Situation, die ja sehr, sehr gefährlich war und wo ich gemerkt habe, Borussia ist wach, die Spieler sind voll da und top konzentriert.
Daran hat man gesehen, wie sehr sich auch Chwancharar dann tatsächlich in jeder Situation dann auch reingehauen hat, dem Ball nachgegangen ist. Da leider natürlich dann hatte der Ball nicht mehr genug Fofo und Dahmen konnte dann noch ein paar Meter vor der Linie den Ball abgreifen. Aber das war natürlich auch absolutes Slapstick. Ne? Also das wäre natürlich schon ein absoluter Freak-Moment geworden, wenngleich dieses Spiel ja ohnehin dann zu einem Freak-Spiel wurde. Spätestens dann so in der Phase, als wir das 2-0 machten, Weigel einfach dann schnörkellos einmal den Ball nach vorne gespielt, nachdem wir den Ball uns durch ein gutes Pressing in einer gefährlichen Augsburger Situation rund 25 Meter vor dem Tor erobert hatten. Und Schwanscherer, der schweißt das Ding einfach in die Maschen. Das finde ich auch einfach sehr, sehr erfrischend zu sehen. Ja, aber diese 2-0-Führung hat ja nicht lange gehalten. Retschbitschei mit diesem Fernschuss, der jetzt auch nicht sonderlich platziert war. Also Omlin einfach total auf dem falschen Fuß erwischt. Aber man hat spätestens dann in dieser Phase des Spiels gemerkt, also beide Mannschaften haben ihre Stärke heute in der Offensive. Und gerade weil du es ansprichst, ne, also das lässt sich ja auch durch die Aufstellung untermauern, wie offensiv auch Augsburg war. Auch die haben ja Heil total in der Offensive gesucht. Sie hatten das Problem, dass sie neben Pfeiffer in der Innenverteidigung auch Gumni außen ersetzen mussten, der noch gesperrt war. Dadurch ist ja dann Engels eigentlich im Mittelfeld zu Hause ist, nach hinten gerutscht. Aber dadurch war natürlich klar, er würde ja auch immer nach vorne preschen. Ähnlich so ein bisschen wie Luca Netz, der ja seine Qualitäten dann auch eher im offensiven Vortrag hatte als im defensiven leider. Und dann auch noch alleine die Präsenz von drei richtigen Stürmern, Demirovic, Michel und Berisha. Berisha, der vermutlich jetzt sein letztes Spiel in Augsburg gemacht hat. Also es ist eine Aufstellung gewesen, gerade beim FCA, die wir jetzt auch im weiteren Saisonverlauf so wahrscheinlich nicht mehr sehen werden.
Ganz genau, und das war schon sehr mutig. Demirovic, der immer wieder auch den Weg in die Mitte gesucht hat, ins Zentrum, der dann nicht auf seinem Flügel geblieben ist, dafür dann Platz gemacht hat für Pedersen, damit die linke Seite von Augsburg, die rechte Seite von Borussia stark überlagert gewesen. Und das haben die Augsburger dann wirklich gut gemacht, und da muss ich Borussia dann so ein bisschen den ersten negativen Punkt ankreiden. Was Borussia aus meiner Sicht nicht gut gemacht hat, war das kompakte Verteidigen als Mannschaft. Die Abstände waren dann teilweise zu groß zwischen der letzten Kette und den vorderen Spielern. Da muss man dann auch Player und Schwanscherer so ein bisschen in die Verantwortung nehmen. Ich finde, sie haben es in den Situationen gut gemacht, in denen sie wirklich das Pressing ausgelöst haben, in denen sie vorne draufgegangen sind. In den Situationen waren sie da waren sie giftig. Wo es nicht ganz so optimal war, war dann in den Situationen, wo der FCA so ein bisschen das Spiel gemacht hat. Und da hatte Niklas Dorsch meiner Meinung nach einfach zu oft zu viel Platz. Der war im Mittelfeld oft sehr, sehr alleine und konnte die Bälle dann auf die Außenbahn verteilen, wie er wollte. Da war zu wenig Druck auf Dorsch, und dadurch sind die Augsburger sehr schnell, sehr einfach im eigenen Ballbesitz 20, 30 Meter vors Tor gekommen, auf die Außenposition, und haben unsere Außenverteidiger und auch unsere offensiven Mittelfeldspieler, die dann nach hinten mitgearbeitet haben. Ngumu hat das gut gemacht, fand ich, auch in der Rückwärtsbewegung. Trotzdem unsere Außenbahnspieler davor erhebliche Probleme gestellt, immer wieder auch schnell gespielt. Umso bitterer ist es eigentlich, dass Borussia das im Zentrum dann gut verteidigt hat. Also ich finde, Wöber und Itakura im Zentrum haben da einen guten Job gemacht, gerade die ersten 30 Minuten. Und umso bitterer ist es, wenn du dann in der Situation, wo du dir vielleicht als ganze Mannschaft so ein bisschen das Selbstvertrauen holen musst, dann eigentlich den Knick kriegst durch so einen Sonntagsschuss von Rex Bitschei, der gefühlt nur gegen Borussia trifft. Ist so, leider, und leider immer wieder als Sonntagsschuss. Ich weiß auch nicht, was der gegen Borussia macht, dass er immer wieder einen auspackt.
Ich meine, das Bittere ist ja auch, dass wir dann so ein Tor kassieren. Das erste Tor war einfach ein Tor, das kassierst du von 20 Fällen einmal. Und auch nur einmal erwischst du Jonas Omlin so auf dem falschen Fuß. Ne? Ich denke, das gehört soweit auch dazu. Die Tore, die wir kassiert haben, waren jetzt auch nicht immer irgendwie auf individuellen Fehlern von Luca Netz zum Beispiel beruhen. Ne? Also Luca Netz, der sehr viel an Kritik abbekommt und abbekommen hat, auch infolge des Spiels. Sprechen wir gleich auch noch drüber. Aber das muss man ja auch sagen. Es ist dann in der Phase auch einiges für Augsburg gelaufen, wenngleich wir dazwischen in dieser Augsburger Hochphase vor der Halbzeit ja selbst dann nochmal zwischenzeitlich auf 2 Tore Vorsprung zurückgesetzt haben durch dieses Tor von Nathan Gumu, was ich auch unheimlich erfrischend fand. Auch da gilt, das ist eigentlich ein einfach erzieltes Tor. Es ist nämlich ein Abschlag, er legt sich selbst den Ball vor und dann kommt seine Schnelligkeit zum Tragen, und er hat dann auch noch einen prägnanten Abschluss gesetzt. Also da merkt man, das Selbstvertrauen ist da, er traut sich dann auch mal zu. Es werden dann einfach auch mal bewusst solche Stilmittel, die eigentlich einfach daherkommen, eingesetzt, um dann die Stärken der Spieler besser zum Tragen zu bringen. Also ich bin mir sicher, dass wir das schon nochmal sehen werden, so so in der Anmutung. Vielleicht jetzt nicht gerade dann direkt wieder eine Szene, die in einem Tor endet. Aber ich meine, so einfach kann es ja gehen. Einfach mal einen langen Ball nach vorne klöppeln und dann mal gucken, was mit einem Gumu damit anstellen kann. Also ich finde es gut.
Ich finde es auch super, weil es lässt sich, es sah sehr, sehr einfach aus. Und ja, gerade die Schnelligkeit von Honorar manchmal war sein Stellungsspiel nicht ganz optimal, fand ich. Da war er manchmal ein bisschen zu zögerlich im Aufrücken, manchmal ja nicht ganz optimal. Trotzdem seine Schnelligkeit und natürlich die von Gumu, also dieser neue Gumu, den wir da haben. Das ist ja eine absolute Waffe. In der letzten Saison als Fehleinkauf abgestempelt. Jetzt spielt er 2 Spiele. Letztes Jahr für 8 Millionen gekommen. Und ich sag mal so, nach 2 Spielen ist er die 8 Millionen locker schon wieder wert. Lass den noch 5, 6 andere Spiele so machen. Dann steigt sein Marktwert jetzt von Spiel zu Spiel. Weil ich finde, nicht nur seine Schnelligkeit und auch, dass er technisch gestern stark war, auch seine Abschlüsse. Ich meine, er hat 2 Situationen gehabt. Die erste Situation, eiskalt verwandelt. Die zweite Situation, nur aufgrund des Einsatzes von Niklas Dorsch ist das nicht das Tor gewesen zum dann 4-4 später in der zweiten Halbzeit.
Wäre sogar das 4-3 gewesen. Also das wäre,
glaube ich, wäre sogar das 4-3 gewesen. Genau. Es wäre die Führung gewesen. Klasse gemacht und Finn Dahmen super überwunden. Ja, es war dann Niklas Dorsch, der da reinspringt und diesen Ball noch rettet. War auch sein Fehler vorher. Klasse gerettet, aber von Gumu top gemacht, weil mehr kannst du nicht machen. Also du visierst die Ecke an, du überwindest den Torhüter. Ja, wenn dann von der rechten Seite noch einer reinspringt, ja, es ist blöd. Aber an sich wäre der Ball ja an Dahmen vorbeigeflogen und eiskalt. Das ist auch eine neue Stürmerqualität. Wenn er das in dieser Saison konservieren kann, dann ist er Gold wert für uns.
Ja, und dann wird so ein Jonas Hofmann zum Beispiel auch Scorerpunkte technisch echt vergessen gemacht. Also wenn er das Niveau halten kann, dann wird er auch gute Stats am Ende präsentieren können am Ende der Spielzeit. Also da bin ich mir ganz, ganz sicher. Sprechen wir nochmal über die Phase vor der Halbzeit. Also wir gehen 3-1 in Führung, kriegen dadurch aber nicht mehr Sicherheit ins Spiel. Die Statik des Spiels verändert sich keineswegs. Augsburg hatte jetzt nicht den vielleicht entscheidenden Nackenschlag bekommen. Das hatte ich mir so ein bisschen erhofft, dadurch, dass sie kurz nach dem 2-0 dann durch diesen Sonntagsschuss wieder ins Spiel zurückkommen, dann aber direkt wieder dieses 3-1 kassieren, dachte ich, ja, das kann vielleicht so eine Mannschaft, die jetzt auch nicht in Bestbesetzung auftritt, die im Pokal ausgeschieden ist, das kann so eine Mannschaft dann halt auch nachhaltig für den weiteren Spielverlauf schwächen oder entscheidend schwächen, dass es nicht passiert. Lag dann auch daran, weil wir es beim 3-2 komplett bräsig verteidigen. Das ist dann so ein Gegentor, darüber rege ich mich richtig auf, weil da stimmt einfach die Zuordnung nicht. Das ist einfach ganz, ganz simples Gegentor, was du kassierst nach einer Standardsituation, nach einem hohen Ball und dann einer Hereingabe da an 5-Meter-Raum, wo dann der Kollege Bauer auch wirklich nur noch den Fuß hinhalten muss. Das war mir zu billig letztendlich.
Da kann man gar nicht mehr viel hinzufügen. Das war zu billig. Dass man sah, dass die Augsburger das trainiert haben, schön und gut. Nichtsdestotrotz darf es nicht passieren, dass alle Verteidiger nur auf den Ball schauen, die ganze Zeit permanent. Der Ball fliegt einmal über durch den ganzen 16er an zweiten Pfosten. 3 Leute marschieren auf den Spieler, der dann zum Kopfball gehen will. Kommen alle zu spät, der Spieler kommt zum Kopfball und vergessen komplett, dass auf der anderen Seite Bauer steht. Das darf in der Bundesliga so eigentlich nicht passieren. Das ist schwach verteidigt und umso bitterer, weil man ja aus dem Spiel heraus schon Schwierigkeiten mit dem FCA hatte. Wie gesagt, ich fand, dass es in letzter Instanz, also im Strafraum, in der Innenverteidigung, da war das eigentlich ganz gut gelöst. Da hat man viele Situationen dann doch noch gut geklärt. Aber umso bitterer, dass man dann so eine Standardsituation, Gegentor kriegt zum 3-2. Ja, und damit war der FCA dann natürlich wieder da. Also ja, die ganzen Geschenke, die der FCA hinten verteilt hat, die hat man ja zum Teil dann in der eigenen Hälfte wieder verteilt. Und ja, lernt man raus, kann man nächstes Mal besser machen.
Stichwort raus lernen, da bin ich gespannt, ob das Daniel Schlager in seinem Schiedsrichterleben nochmal tun wird, denn wir sprechen jetzt über den Treffer zum 3-3. Sven Michel trifft per Strafstoß in der 45. plus 7. Da lege ich mich jetzt fest, das ist das späteste Tor in der ersten Halbzeit, was Borussia Mönchengladbach je kassiert hat. Aber das nur am Rande. Dem vorausgegangen ist ein wie ich finde, immer noch sehr, sehr fragwürdiger Elfmeterpfiff. Und zwar deshalb, weil es natürlich, es gibt unbestritten einen leichten Kontakt zwischen Luca Netz und Arne Engels. Den gibt es, den will ich nicht negieren. Aber Engels will nur eins, der will nur hinfallen und gucken, was passiert. Und dann habe ich auch mit der ersten Reaktion von Schlager überhaupt kein Problem. Der sagt, steh auf, Mensch, der stand doch gut, der hat es gut gesehen und hat diesen Zweikampf völlig richtig bewertet und wird dann, da geht es schon los, rausgeschickt. Das verstehe ich schon nicht. Dann schaut er sich das 2 Minuten an und kommt nach 2 Minuten zu der Erkenntnis, das soll eine 100%ige Fehlentscheidung gewesen sein. Ich begreife es einfach nicht mehr. Also am ersten Spieltag der, weiß ich nicht, 6. oder 7. Saison mit VAR und ich habe den Kaffee schon wieder komplett auf. Das kannst du mir nicht erklären. Und Schlager hat eh eine Vorgeschichte. Ich meine, er war ja auch der Schiedsrichter beim 1-2 in Bochum, wo wir dann das 2-2 noch machen, das dann aus fadenscheinigsten Gründen aberkannt wird. Also da war ich wirklich auf, ich sag mal, 179 Minimum.
Ja, ich auch. Ganz klar. Für mich 2 Dinge. Zum einen, ich will diese Elfmeter beide, in beide Richtungen nicht sehen. Ich hab's satt, dass in Deutschland im Strafraum ein Kontakt quasi zu einem Elfmeter führt. Ich würde mir im eigenen Strafraum und im fremden Strafraum mehr Härte wünschen. Also, dass wir da jeden Kontakt uns nochmal anschauen und analysieren und ob das jetzt richtig oder falsch war, ob der Kontakt zu irgendwas oder was auch immer geführt hat, hört einfach auf, die Scheiße zu pfeifen. Dann laufen die Spieler auch weiter und lassen sich nicht hinfallen, leiden nicht an dieser Fallsucht. Es kotzt mich einfach an. Also ich möchte beide Elfmeter einfach nicht sehen. Punkt. Das mal dazu gesagt. Dann bin ich 100% bei dir. Wenn er diesen Elfmeter im Spiel pfeift, sage ich, okay, kann er machen. Es gibt einen Kontakt, finde ich eine harte Entscheidung, will ich nicht sehen, aber er hat ihn gepfiffen, er hat so interpretiert, okay. Dass er den zurücknimmt, fehlt mir jedes Verständnis. Also, dass er sagt, es war eine 100%ige Fehlentscheidung, fehlt mir komplett das Verständnis. Auf der anderen Seite, bei Borussia wäre es genau so gewesen. Also den pfeift er im Spiel und er gibt ihn, wo ich sage, weiß ich nicht, ich hätte ihn, glaube ich, nicht gegeben, ehrlicherweise. Ich habe mich gefreut, dass er ihn gegeben hat, hat Borussia diesen Punkt
ermöglicht. Ich glaube, da stand so ein Wort, was mit On-Session aufhört und mit K anfängt, ganz dick drüber, oder?
Das kann sehr gut sein. Ich hätte ihn nicht gegeben, diesen Elfmeter. Er hat ihn dann gegeben und dann gehört es für mich auch, dann ist aber die richtige Entscheidung, dass er den nicht zurücknimmt. Weil auch da kann er anhand der Videobilder nicht klar beweisen, dass es eine Fehlentscheidung war. So. Das ist für mich das Thema. Ich werde es nicht verstehen, warum wir es nicht schaffen. Wir haben da vor 4 Jahren schon drüber gesprochen, dass man es nicht schafft, wie im American Football, dieses Ruling on the Field klar zu widerlegen. Ich meine, es wird jedes Jahr wieder angekündigt. Jedes Jahr sagen DFB, DFL, UEFA, wer auch immer, sagen, okay, ab jetzt gilt, klare Fehlentscheidungen werden zurückgenommen. Du bist hast 47 Minuten in der neuen Saison gespielt und die Ankündigung ist schon wieder für den Arsch. Und ich weiß nicht, da komme ich einfach nicht mit klar. Das verstehe ich nicht, das werde ich nicht mehr verstehen. Und ich würde mir da einfach einen etwas anderen Umgang der Schiedsrichter wünschen. Und das ist ganz klar aus meiner Sicht, das ist ein deutsches Schiedsrichterproblem. Weil deutsche Schiedsrichter zu perfektionistisch, zu kleinteilig pfeifen und auch am Ende immer so ein bisschen den Drang haben, die absolut perfekte Entscheidung zu treffen. Und das macht vieles, sehr, sehr vieles kaputt. Und ich war sprachlos. Punkt.
Ja, und wenn ich dann diese Schiedsrichter schon immer da sehe, wie sie sich 2 Minuten die Szene angucken, wo sie ja ganz offensichtlich keine 100%ige Fehlentscheidung getroffen haben. Alleine müsste man da müsste man schon eine Schachuhr hinstellen, die geht von 10 Sekunden runter. Und wenn du nicht sofort sagen kannst, 100%ige Fehlentscheidung, ja, dann ist es das, was du auf dem Feld gesehen hast, interpretiert hast. Dann passt das doch. Und dann belassen wir es dabei und es gibt dann eben Abstoß für Borussia Mönchengladbach und es geht mit 3-2-Führung fürs Gästeteam in die Halbzeit. Aber nein, Michel durfte den Elfmeter noch schießen und ich war wirklich sauer und das nach 45 Minuten, die ja eigentlich echt Spaß gemacht haben. Aber sowas macht's dann kaputt und ich bin dann auch beim 4-4 dabei. Deswegen würde ich sagen, stehen wir jetzt in der Gunst des Schiedsrichters jetzt nicht deutlich weiter oben oder sind ihm da jetzt nicht mehr Dankbarkeit schuldig als Augsburg. Ich glaube, da gibt es immer noch so ein kleines Mismatch, weil er den für uns ja aus der ersten Interpretation herausgepfiffen hat. Ne? Auch da würde ich dir beipflichten, ne? Das, was du auf dem Platz siehst, dann bleib dabei. Es kann nicht hundertprozentig widerlegt werden, gilt in beiden Fällen. Dann müsste es den Elfmeter für uns dann geben, ist dann okay. Auch wenn ich die Entscheidung als solche auch selten schwachsinnig finde. Und ich kann natürlich verstehen, dass sich Enrico Maaßen und jeder Augsburg-Fan darüber ärgert und aufregt, weil ich meine, der Spielverlauf, der hat das natürlich dann Augsburg auch recht gegeben. Sie führen 4-3. Es sind dann schon die ersten wichtigen zwei Punkte, die einem dann verloren gehen auf den allerletzten Metern in den letzten Sekunden. Sprechen wir noch ganz kurz über den Rest der zweiten Halbzeit. Ich denke, das 4-4 haben wir damit ja jetzt mehr oder weniger abgehakt. Aber wir müssen generell über die zweite Halbzeit nochmal sprechen. Es war, wie ich fand, ein Spiel mit relativ offenem Visier auch da, ohne dass dann die ganz großen Chancen immer dabei herausgesprungen sind. Also die eine von Gumo haben wir besprochen, dann hätten wir das Ding mutmaßlich dann auch gewonnen. Ich dachte allerdings auch mit dem Tor von Vargas, wo Omlin übrigens auch wieder nicht perfekt aussah, das ist es jetzt gewesen. Also auch da muss ich dann im Nachhinein sagen, Top-Moral, Top-Mentalität an den Tag gelegt und einfach auch dieses Tor dann erzwungen in der Nachspielzeit.
Und das mit diesen vielen jungen Spielern. Also, wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, dass da gestern in der Startelf war Joe Skelly derjenige mit den mit drittmeisten Pflichtspieleinsätzen für Borussia. Nur Flo Neuhaus und Player waren diejenigen, die mehr Pflichtspiele für Borussia absolviert haben. Das zeigt irgendwie, was für eine neue Mannschaft das ist. Und dann kommen von der Bank, es kommen Offensivleute. Man hat gemerkt bei vielen, vielen Jungs von uns, dass der Tank wirklich leer war. Ngumu war irgendwann platt, auch Honorar, Player, da waren viele dabei, die einiges an Kilometern auch gemacht haben, einiges an Sprints vor allem. Ich meine, das ist uns in den letzten Jahren ja komplett abhanden gegangen, immer wieder Statistiken, in denen wir komplett zurücklagen. Und demnach fand ich, dann kommen andere Spieler rein. Die Spieler haben nicht die große Qualität. Das finde ich, muss man ganz klar sagen. Also ich finde, das war gestern schon auffällig. Ich war sehr, ja, fast überrascht von der Qualität, die Augsburg auch noch von der Bank bringen konnte. Als ich irgendwann gedacht habe, als sie den dritten Stürmer gebracht haben von der Bank, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wie viele Stürmer haben die denn bitte? Das ist schon, wir reden da bei Borussia gerade darüber, dass wir einen zweiten, dritten, vielleicht, wie man, je nachdem, wen man noch alles dazu zählt, einen vierten Stürmer verpflichten. Und Augsburg wechselt da fleißig irgendwann den dritten Stürmer ein, obwohl sie schon drei auf dem Platz hatten von Anfang an. Also,
ja, Augsburg hat sehr viele Stürmer, aber keine Außenbahnspieler zum Beispiel, ne?
Vargas der Einzige. Ja, und dann kommen die neuen Spieler rein. Man merkt, viele haben die ganz große Bundesliga-Erfahrung dann noch nicht. Aber, und das ist vielleicht positiv, alle haben gefightet. Alle wollten noch dieses 4-4 machen. Ich meine, wir hatten weniger Ballbesitz in diesem Spiel. Irgendwann sind dann wirklich auch die ganz erfahren, also die aus Borussia-Sicht mit Borussia-Pflichtspiel einsetzen, erfahrenen Haudegen, Neuhaus und Player vom Feld. So, dann hast du plötzlich da Spieler auf dem Platz, die haben zusammen, ich glaube, ich weiß nicht, wann Borussia mal eine Elf auf dem Platz hatte, die so wenig Pflichtspiele für Borussia in Summe absolviert hat, wie gestern in den letzten 5-6 Minuten. Trotz dessen hängen die sich rein, als würden sie, als wird ihr Leben dran hängen. Da hat nicht alles geklappt. Ich habe auch gedacht, irgendwann nach 93 Minuten, scheiße, unsere Crunch-Time-Qualitäten sind immer noch nicht da. Der Wille war da, aber die Qualität nicht. Und dann kommt diese Elfmeter-Entscheidung. Ich habe mich gefreut, auch wenn ich, wie gesagt, den Elfmeter selbst nicht gegeben hätte. Aber ja, die Jungs haben sich das verdient durch ihre Mentalität, durch ihren Einsatz. Und das fand ich einfach unglaublich schön zu sehen. Und das hat mich gestern einfach nur gefreut.
Der Elfmeter, die Ausführung des Strafstoßes, spricht ja dann auch Bände. Tomasz Cvancara, der den Ball da wirklich mit Carajo ins Netz pfeffert, der dann auch einfach von Julian Weigel gesagt bekommt, ja, hier, mach du das Ding, du machst das auch. Und er strahlt das auch mit jeder Faser seines Körpers aus. Ich glaube, er ist natürlich jetzt auch das andere Extrem zu einem Markus Thuram, den wir jetzt in den letzten Jahren nicht in seiner Anfangszeit bei Borussia, wo er uns allen sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber wir reden über einen Stürmer, der zwar, ich glaube, es waren 13 Tore erzielt hat in der vergangenen Saison, aber trotzdem ja keinen von uns begeistert hat, niemanden emotionalisiert hat und gefühlt hat, dass Schwanchara jetzt schon mit den ersten 90 Minuten geschafft. Und ich meine, es gibt schlechtere Starts als zwei Tore im ersten Bundesligaspiel, zwei Tore dazu im Pokal. Also der Mann steht bei vier Toren in zwei Pflichtspielen. Das liest sich doch ganz gut an und auf den Mann können wir schon bauen. Also da habe ich Bock drauf, den weiter zu sehen und den dann auch bei uns sich formen zu sehen.
Alleine seine gelbe Karte sprach ja Bände. Diese gelbe Karte, ich habe es gefeiert. Also er wird da wirklich von den Augsburgern gestern bearbeitet. Die haben gekämpft, haben gefightet und irgendwann wurde es ihm zu bunt und er schubst den einfach weg. Als wäre es nichts und geht dann, redet dann auch mit dem Schiedsrichter und einfach auch mal so eine gelbe Karte zu bekommen, ein Zeichen zu setzen, zu zeigen, ey, das könnt ihr mit uns nicht machen, hört auf mit dem Scheiß. Top, genau das ist das, was ich von der Mannschaft sehen will. Das ist genau das, was ich glaube, fast alle Fans von Borussia von der Mannschaft sehen wollen und das wurde auch gestern honoriert. Das ist das, worum es geht und dass da nicht alles top war. Wie gesagt, wir haben es angesprochen. Das gesamte Verteidigen als Mannschaft, kompakter verteidigen, mehr Druck auf den Ball, das sind ja genau die Dinge, die muss man jetzt eben verbessern. Da müssen sich auch vor allem diejenigen noch verbessern, die jetzt jung sind, die neu dabei sind. Aber ich bin da total optimistisch, weil das sind Dinge, die kann man wirklich trainieren und lernen. Und die Dinge, die man nicht trainieren kann oder nicht so einfach trainieren kann, Schnelligkeit, abgezocktes Verhalten vorm Tor, das war gestern da. Das sind die positiven Dinge. Ja, wir müssen hoffen, dass wir jetzt defensiv stabiler werden. Die ganz großen Prüfungen kommen da jetzt schon in den nächsten Wochen auf uns zu.
Und ich finde, dass die Mannschaft auch so ein bisschen das Abbild ist des gesamten Vereins, wie er sich neu aufgestellt hat. Also wir haben jetzt auch einen Trainer, der auch eine erfrischendere Art hat, finde ich. Also wir hatten natürlich auch nach Hütter dann über Farke sehr viel Gutes erstmal gesagt. Es lief ja auch zu Beginn der letzten Saison echt, echt gut. Aber relativ schnell kamen dann auch so die Schattenseiten dieser Art zutage und ich muss sagen, ich mag diesen Trainertypen echt mehr. Also mir gibt der Fußball mehr, mir gibt vor allen Dingen die Art, die Attitüde mehr, mir gibt auch mittlerweile ein Roland Wirkus deutlich mehr als ein Max Eberl in seinen letzten Jahren und Monaten. Und ganz generell strahlt Borussia wieder auch so ein bisschen mehr Härte aus. Ich habe immer das Gefühl gehabt, es ging dann auch in den letzten Jahren, wo es dann so gut lief, tabellarisch, wo man sich irgendwie festgesetzt hatte im europäischen Geschäft oder zumindest im Dunstkreis davon. Es ging dann auch irgendwie zu viel und Nebensächliches. Man ist dann irgendwie diesem Titel des familienfreundlichsten Clubs hinterhergerannt und sowas. Habe ich alles keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich alleine schon jetzt merke, Elvedi, dem wird klar gemacht, hier, seht zu, dass das irgendwie klappt. Das ist für mich eine andere Herangehensweise. Also es steht endlich wieder auch dieser Verein über allen möglichen Einzelspielern. Und ich glaube, die jetzt den Vertrag verlängert haben, Flo Neuers zum Beispiel, aber auch die sich committed haben auf diesen Weg, die stehen genau dahinter. Und natürlich sind die auch hier, um dann irgendwann nochmal zu einem größeren Verein zu gehen. Ist doch klar, dass ein Thomas Schwanchara oder ein Nathan Gumo auch diesen Traum hegen. Aber trotzdem sind wir wieder zurück da, dass man dafür erstmal einiges machen muss. Und gefühlt war es ja so bei den Kollegen Thüram, Benze Baini, da war schon nach einem Jahr klar, dass die ganz schnell wieder weg wollen. Und dann kam Corona und dann hatte irgendwie keiner mehr so richtig Bock. Und wir haben denen aber auch keine Beine gemacht. Und da ist eine ganz andere Anmutung im Verein und das gefällt mir sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir bei Augsburg jetzt dicht. Wir können noch mal über etwas von neben dem Platz kurz sprechen. Das müssen wir sicherlich mal erwähnen. Sehr, sehr kurioser Vorfall, auch irgendwie ein erschreckender Vorfall. Ein Schuss eines Polizeibeamten hat sich gelöst und ist auf den Bus des FBMG Supporters Clubs eingeschlagen, ist natürlich auch eine erschreckende Situation. Also ich erwarte auch da, dass Borussia das Thema natürlich da auch nochmal adressiert und dass da auch eine Aufklärung geschieht, weil man möge sich ja gar nicht ausmalen, wenn das irgendwie da in einer Situation, in einem Moment geschieht, wo da eben noch andere Menschen außer die Polizisten rumstehen. Auch da haben wir jetzt vier Verletzte mit Knalltrauma zu beklagen. Also irgendwie eine ganz wilde Szenerie gestern auch abseits des Spiels.
Ja, ganz absurd. Und klar, es sind natürlich immer sehr viele Beamte bei den Spielen. Und das gibt einem dann schon zu denken und gut, dass niemandem ernsthaft was passiert ist. Das hätte durchaus schlimmer ausgehen können.
Das ist das Wichtigste. Und damit würde ich sagen, schauen wir jetzt voraus, vor allen Dingen jetzt auch nochmal auf die nächsten knapp 2 Wochen bis zum Ende der Transferphase. Denn es bewegt sich ja noch einiges bei Borussia. Roland Wirkus war zum heutigen Tag, am Aufnahmetag, am Sonntagvormittag im Doppelpass zu Gast, hat da auch noch ein bisschen was durchblicken lassen. Ich denke, es ist jetzt allen klar, es wird jetzt sehr, sehr schnell gehen mit der neuen Nummer 9 oder der zweiten Nummer 9 hinter Tomáš Cvancara. Jordan Serbaceu, er scheint ja immer noch der Top-Kandidat zu sein. Die Gerüchte ranken sich von, da braucht es noch ein bisschen was, da braucht es noch Bewegung, auch finanzielle Bewegung hinzu, da ist eigentlich schon fast alles in trockenen Tüchern. Wie auch immer, ich gehe schon stark davon aus, dass das klappt.
Ja, das wäre aus Sicht von Borussia natürlich schon top. Wie gesagt, man hat es gestern so ein bisschen gemerkt. Die Qualität, die ganz große Qualität, die kam da jetzt nicht von der Bank. Da ist vielleicht auch der eine oder andere Spieler noch nicht ganz so weit. Und das ist auch okay so. Dann ist es umso wichtiger, dass man sich die Qualität noch in den Kader holt. Ja, finde ich gut. Würde mich persönlich freuen. Auch jemand, der einen guten Körperbau hat, der sich in Zweikämpfen nichts gefallen lässt, robust ist. Und ich glaube, das tut uns gut. Damit haben wir, glaube ich, ein paar gute Alternativen und sind noch schwerer ausrechenbar. Würde mich freuen, wenn es klappt.
Und darüber hinaus natürlich die spannende Frage, was passiert ansonsten noch auf dem Transfermarkt? Wir haben da ja noch so ein paar offene Flanken. Also die Außenverteidigerposition, da scheint es ja so zu sein, als würde man daran nicht mehr unbedingt wollen. Ich kann mir aber trotzdem vorstellen, dass man das schon noch im Hinterkopf hat, dass man vielleicht noch einen polyvalenten Spieler findet, der vielleicht auch ganz gut die Linksverteidigerposition einnehmen kann, weil Luka Netz ja schon noch Probleme hat, gerade so in der Viererkette. Und wenn man aber Viererkette spielen will, vielleicht ist dann sogar Fabio Chiarot, ja, um da nochmal einen Einwurf zu wagen, dann sogar eine relevante Option, ne, als so Innenverteidiger, Linksverteidiger in Personalunion. Ja, und ansonsten haben wir dann natürlich noch diesen kampfstarken Sechser, der uns irgendwie dann doch relativ deutlich abgeht. Auch da vielleicht Hot Take von mir, Weigel, Neuhaus, Kone, Kramer, wenn die dann beide zurück sind, wenn Kone wirklich bleiben sollte. Das ist die einzige Position, wo wir wirklich viel zu viel Qualität haben und vor allen Dingen immer noch zu viele ähnliche Spieler. Ich befürchte, dass das nicht richtig gut gehen kann, fast schon. Also da wäre mir tatsächlich irgendwie so ein ganz anderer Spielertyp lieber, auch wenn ich weiß, dass der nur schwer zu bekommen ist. Aber so dieses Quartett, irgendwie habe ich da ein bisschen Bauchschmerzen.
Uns fehlt da der Granit Xhaka. Das ist ein Punkt. Und ich finde, ja, sogar auch auf der Position, so auf der Player gestern gespielt hat. Also gestern, ich habe es ja eben schon gesagt, mit Niklas Dorsch, der hatte gestern zu viel Freiraum. Der konnte gestern zu viel machen. Und da würde ich mir wünschen, dass man da vielleicht noch jemanden hätte auf der Position, der ihm da mehr Druck macht. Das kann natürlich ein Kone sein, der natürlich dann etwas zurückgezogener spielt. Aber ich glaube, am Ende sieht gerade alles danach aus, als würde Kone bleiben. Man hat sich auf jeden Fall mal in der Kommunikation nach außen darauf eingestellt, dass Kone bleibt. Das führt natürlich auch dazu, dass die Ablöseforderung entsprechend auch in eine gewisse Höhe getrieben werden, sollten denn Angebote reinkommen, weil man klar macht, wir müssen ihn nicht abgeben, wir würden ihn auch behalten, und das werden wir wahrscheinlich auch. Die Dynamik in den letzten Tagen des Transferfensters, die kennen wir, glaube ich, alle. Da kann immer noch alles passieren. Also ich sehe da einen Verbleib von Kone noch nicht als gesichert an. Ich persönlich würde es auf der einen Seite natürlich begrüßen, wenn er bleibt, weil ihn spielen zu sehen ist einfach, macht einfach Spaß. Und ihn in dieser Mannschaft spielen zu sehen, macht auch Spaß. Aber ich gebe dir auch total recht, die einzig sinnvolle Position, die Kone jetzt in dieser Mannschaft von gestern übernehmen kann, ist die gerade von Flo Neuhaus. dann musst du Neuhaus wieder woanders hinstellen, wo er nicht ganz optimal ist. Und vielleicht würde es Borussia besser tun, wenn Kone gehen würde und man dafür noch tatsächlich einen Fabian Rieder holen würde, an dem man ewig dran war, der jetzt schon so ein bisschen abgeschrieben scheint, so nach dem Motto, naja, das wird ja wohl doch nichts mehr, das zieht sich ja schon so lange hin. Und einen zusätzlichen Sechser. Und dann wäre man im Mittelfeld aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr, sehr variabel aufgestellt und könnte in verschiedensten Konstellationen mit ganz unterschiedlichen Spielertypen spielen. Und das könnte Borussia sehr gut zu Gesicht stehen. Hängt natürlich alles so ein bisschen von Abgängen ab, aber da werden wir mal schauen, wie es weitergeht.
Alleine die Tatsache, wie viele Personalien wir jetzt ansprechen in diesem kurzen Take, die zeigt ja, dass es wirklich eine selten dagewesen spannende Transferzeit für Borussia ist. Ich meine, in den letzten Jahren, da konnten wir diese ganzen Sky-Reporter da im Deadline-Day müde belächeln. Und heute wird da vielleicht, wenn es so wie es aussieht, ja sogar am Borussia-Park noch Hochkonjunktur herrschen. Mögliche Variante ist ja tatsächlich, dass sich die Kone-Dynamik insofern entzündet, als dass am Ende wirklich noch jemand nochmal ordentlich draufsattelt, und wenn es Paris Saint-Germain ist und da vielleicht dann auch nochmal die 5 Millionen extra nochmal lockerer liegen natürlich, dass dann daraus nochmal viel auch auf der Zugangsseite auf den allerletzten Metern entstehen kann. Also zumindest hat man es jetzt so, Stand 20. August, geschafft, dass man dem Kader zumindest ein passables Grundgerüst gegeben hat, wo man schon sich jetzt, ich sag mal, stabil in der Bundesliga halten kann. Das ist auch mit diesem Kader, so wie er jetzt ist, absolut möglich und auch erwartbar. Aber es gibt sicherlich das Szenario, wo wir uns nochmal deutlich verstärken können. Und das wäre sogar der Fall, auch wenn es komisch klingt, Kone geht, macht dadurch aber auf den letzten Metern nochmal vielleicht wirklich ein Transfervolumen von 25, 30 Millionen frei. Da rede ich nicht von der Ablöse für Kone, aber es sollte allen klar sein, dass wir jetzt nicht, wenn wir 40 für Kone kriegen, mit genau diesen 40 dann wieder in die Zugangsseite reingehen werden. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn so ein Fabian Rieder nicht irgendwie zuvor dann doch von einem kleinen englischen Club weggefischt wird, dass am Ende natürlich auch die Young Boys aus Bern darauf achten werden, dass sie zumindest noch irgendwie eine passable Summe kriegen, aber das wird dann auch weniger als der Betrag, mit dem man reingegangen ist. Und wir dürfen nicht vergessen, die Young Boys spielen jetzt Champions League Playoffs, und dafür ist vielleicht Kollege Rieder auch noch nicht gerade unwichtig, ne? Jetzt vor Ende der Transferphase, und wenn man das dann geschafft hat, ja, dann hat man natürlich, dann kann man auch ein bisschen lockerer sein, weil man dann die Champions League Millionen hat. Wenn man es aber nicht geschafft hat, dann muss man vielleicht dann auch noch ein bisschen Geld generieren, und dann könnte Rieder auch nochmal günstiger werden. Also das sind so viele Variablen, da kann man keine richtig sachliche oder wirklich basierte Prognose Stand jetzt treffen. Das Einzige, was heiß ist, Elvedi auf der Abgangsseite und Jordan auf der Zugangsseite. Und ich denke, damit können wir eigentlich den Transferticker eigentlich schließen jetzt für heute, oder?
Ja, fürs Erste auf jeden Fall. Ich gebe dir komplett recht. Das Grundgerüst steht. Jetzt war es 3 Wochen ruhig auf einmal oder fast 3 Wochen. Das ist ja wirklich, ja, es ist wirklich eine interessante Phase. Und ich glaube auch, dass noch einiges passieren wird. Bin sehr gespannt, wie der Kader von Borussia am 1.9. diesen Jahres aussieht.
Und vielleicht gibt es ja schon ein paar Kaderveränderungen noch bis zum ersten Heimspiel. Das findet statt am Samstag, 26. August, 18.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen. Auch ein Gegner, gegen den wir zuletzt nicht so gut ausgesehen haben. Sicherlich auch einer der Gegner, die es uns richtig schwer machen dürften. Wir sprechen jetzt drüber mit Timo Schwarz, Experte für Bayer Leverkusen, Blogger für Bayer Leverkusen, bekannt aus unserer Seoane-Spezialfolge. Der hat uns ja ein bisschen was zu der Zeit von unserem Cheftrainer in Leverkusen gesagt. Und wir haben ihn darum gebeten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Das werden wir jetzt ja in jeder Folge mit den kommenden Gegnern so machen. Und zuallererst wollten wir erstmal wissen, wie ist denn dieser 3:2 Auftaktsieg von Bayer gegen RB Leipzig am Samstag zu bewerten? Wie fällt das erste kurze Fazit zum Auftakt in die neue Saison aus? Was lief gut? Wo lagen aber auch vielleicht Probleme gegen den Champions League Konkurrenten? Und was könnte auch so ein Einfallstor sein für unsere Mannschaft?
Ganz zu eurem Missfallen. Wahrscheinlich lief der Saisonstart sehr erfolgreich. Das erste Mal tatsächlich seit der Saison 2019-2020, dass das Eröffnungsspiel in der Bundesliga gewonnen werden konnte. Auch damals war es ein 3:2-Sieg. Gegner war der SC Paderborn, da war das an diesem Wochenende doch nochmal eine höhere Nummer. Die Mannschaft war tatsächlich von Beginn an direkt da, sehr aggressiver, sehr wacher Start. Das Mittelfeldduo aus Chaka und Palacios machte irgendwie nicht den Eindruck, dass sie erst seit kurzem zusammenspielen. Auch Grimaldo und Boniface machten als Neuzugänge direkt einen guten Eindruck. Hofmann auch, legte direkt auch per Ecke, was in Leverkusen in der vergangenen Saison nicht allzu häufig vorkam, ein Tor vor. Es gelang dann immer wieder recht gut, Frimpong in die Tiefe zu schicken. Hier profitiert Gladbach vielleicht noch ein bisschen davon, dass Adli rot gesperrt noch nicht zur Verfügung steht und dementsprechend am Wochenende Leverkusen sogar nicht noch mehr Tempo zur Verfügung steht. Aber ganz grundsätzlich ist die Spielanlage schon zu diesem frühen Zeitpunkt sehr gut, sowohl mit als auch gegen den Ball. Man hat irgendwie stets das Gefühl, dass die Mannschaft einen klaren Plan hat. Also im Grunde ein sehr reifer Auftritt direkt schon zu Beginn, aber es gelang nie, die 2-Tore-Führung längerfristig zu halten. Also 5 Minuten nach dem 2:0 gelang Leipzig der Anschlusstreffer und nach dem 3:1 waren es dann 7 Minuten, bis Openda zum erneuten Anschluss traf. Beides Mal nach Standardsituation und so macht man es sich halt selbst sehr schwer, wenn man den Gegner so ins Spiel kommen lässt.
Also Fabian, ich fange mit dem Positiven an. Amin Adli ist noch gesperrt, das heißt ein bisschen weniger von dem ohnehin viel vorhandenen Tempo kommt da auf uns zu und vielleicht könnten Standards der Weg sein. Also das hat ja in Augsburg auch schon einmal gut funktioniert zum 1:0 durch Itakura und wenn ich jetzt höre, dass beide Treffer für Leipzig infolge von Standards entstanden sind, ja vielleicht ist das ein Einfallstor für unsere Mannschaft.
Ja, vielleicht ist das eins. Ich würde aber auch tendenziell mit unserer eigenen Schnelligkeit gehen. Auch da, das ist wahrscheinlich, also aus meiner Sicht, das erfolgsversprechendste Rezept, auch schnell und vertikal nach vorne zu spielen gegen Leverkusen, um die Verteidigung der Leverkusener da auch vor größere Probleme zu stellen. Auch wenn da keine langsamen Spieler unterwegs sind. Ja, ich bin sehr gespannt. Aus meiner Sicht ist Bayer Leverkusen diese Saison wirklich hervorragend aufgestellt. Jetzt gerade gesagt, Xhaka und Palacios auf der Doppel-6, keiner hat Bock gegen die zu spielen. Vorne unglaublich schnell, hinten stabil, einigermaßen jedenfalls, nicht bei Standardsituationen. Ich glaube auch, dass das eben genau das ist, was Leverkusen wehtun kann. Wir können Leverkusen, glaube ich, hinten wehtun. Schwer wird's, wenn wir es nicht schaffen, unsere Geschwindigkeit ins Spiel zu bringen, wenn wir nicht für Entlastung sorgen können, dann wird es ein ganz, ganz schweres Spiel gegen Leverkusen, was es ohnehin schon wird, weil aus meiner Sicht ist Leverkusen eine sehr komplette Mannschaft, eine sehr, sehr, sehr gut zusammengestellte Mannschaft mit einem wirklich guten Trainer. Ich sehe sie diese Saison mit ganz oben in unserem internen Tipp, in unserer internen Tabellentipprunde, die wir gerade abgeschlossen haben, habe ich die Bayern auf Platz 1 getippt und Leverkusen tatsächlich dieses Jahr mal wieder als Vizekusen. Ich sehe sie ganz oben mit dabei. Ein entsprechend schweres Spiel wird das nächste Woche aus meiner Sicht gegen Bayern.
Ja, ich habe sie auf Rang 3 gesehen, aber alle, auch jetzt außerhalb unserer internen Tipprunde, tippen sie ja in die Top 4 und das alleine sagt schon alles aus. Ich meine, als Team, das jetzt auf Platz 6 eingelaufen ist, jeder sieht sie in den Top 4 und das völlig zu Recht. Fragezeichen, das haben wir auch Timo gefragt, oder kann doch irgendwas gravierend schiefgehen? Gibt es irgendwelche Fallstricke, die auf Xabi Alonso und sein Team zukommen können diese Saison?
Also schiefgehen kann natürlich immer etwas und offen gesagt beunruhigt es einen beinahe schon, dass Leverkusen ja wirklich von tatsächlich jedem Einzelnen jetzt aktuell so hoch gehandelt wird, weil man ist als Bayer-Fan so sozialisiert, ist alles historisch gewachsen, dass man es natürlich gewöhnt ist, dass Bayer Leverkusen schon irgendwie hinkriegen wird, einen Weg zu finden, es dann doch wieder alles in den Sand zu setzen. Aber es ist tatsächlich so, dass einem die Euphorie schon ansteckt, die auch deutlich größer ist als in den Saisons zuvor und für die es tatsächlich auch objektiv betrachtet gute Argumente gibt. Aber zu einer wirklichen Spitzenmannschaft fehlt dann doch noch einiges. Also wir reden da einerseits natürlich über die Torhüterposition, wo kein Zweifel daran besteht, dass Radetzky ein super Typ ist, aber allerhöchstens ein durchschnittlicher Bundesliga-Torhüter. Die Verpflichtung von Kovar, der jetzt von Manchester United kam, ist hier tatsächlich wirklich positiv hervorzuheben, weil so ein bisschen Druck und so ein bisschen Perspektive auf dieser Position wirklich nicht schaden kann. Aber nichtsdestotrotz wird es eine Position sein, wo man am Ende der Saison nicht überrascht wäre, wenn sie einem ein paar Punkte gekostet hat. Und für die Innenverteidigung gilt das auch. Also wir haben da gute Jungs, aber wir wissen auch aus der vergangenen Saison, dass die auch für einzelne Böcke immer wieder gut sind. Ein wilder Stellungsfehler von Tapsoba, irgendwelche anderen Ungenauigkeiten von Tar und so weiter und so fort. Von daher, sowas kann sich dann, wenn es wirklich um die absolute Spitze geht, sehr leicht aufsummieren. Und in der Offensive, wohl wissend um die Dreifachbelastung, die ansteht, und die Verletzungshistorie von Boniface, wäre natürlich ein fitter Patrick Schick echt wichtig, aber ist offenkundig eine komplizierte Angelegenheit, die sich schon lange zieht und wo man seriös auch nicht wirklich eine Prognose abgeben kann, wann er wie sehr zur Verfügung stehen wird.
Aber zweifellos, natürlich hat man mit Victor Boniface da auch ein dickes Brett nachgelegt. Dann, wenn man jetzt tatsächlich Patrick Schick noch erwähnt, den habe ich ja schon fast vergessen, ist das auch natürlich eine doppelte und fast dreifache topbesetzte Mannschaft. Dann hat man Jonas Hofmann dazugekommen, auch da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal jetzt dann noch eine weitere Frage nachgeschoben. Denn Fabian, du hast den Trainer angesprochen, Xabi Alonso hat ein herausragendes Standing sich erarbeitet, nicht nur als Spieler, sondern schon jetzt als Trainer. Was zeichnet denn Xabi Alonso aus?
Im Detail ließe sich jetzt natürlich einiges sagen, aber ich glaube, so zum allgemeinen Verständnis kann man es erstmal so herunterbrechen, dass er in Leverkusen eine gesunde Mitte gefunden hat. Es gab ein Interview, ich glaube, es war in der Süddeutschen Zeitung, einige Wochen nachdem er in Leverkusen Traineramt übernahm, wo er schilderte, dass er sich die Spiele angeschaut hat und von außen den Eindruck nicht los wurde, dass in den Spielen irgendwie alles passieren konnte. Und nun ist es zwar immer noch so, dass es wechselhafte Phasen in einzelnen Spielen gibt, aber unterm Strich verfügt das Spiel über deutlich mehr Klarheit und klare Prinzipien, vor allem im Aufbau, konsequente Dreiecksbildung, lange Phasen an Mittelfeldzirkulation, bis sich die Möglichkeit ergibt, einen der schnellen Außenstürmer oder Außenverteidiger durch die Halbräume nach vorne zu schicken. Dazu Wirtz, der sowohl als ständige Anspielfigur dient, als auch fleißig immer Gegenspieler bindet und somit dann für die eigenen Mitspieler Räume zieht. Was aber, glaube ich, und das ist in dieser Transferperiode einem, glaube ich, nochmal mehr bewusst geworden, wirklich nicht zu unterschätzen ist, ist der Effekt, den er aufs Umfeld hat. Einerseits ist er natürlich für diese ganze Euphorie, die jetzt gerade herrscht, nicht hinderlich, aber ich denke eher an die Verpflichtungen und an die ausgebliebenen Wechsel. Also es wurde natürlich in den einzelnen Fällen nie so konkret kommuniziert, aber ich bin schon davon überzeugt, dass er zumindest ein Mitgrund dafür war, dass einige Spieler in diesem Sommer zu uns gewechselt sind.
Genau das hat ja auch die Elf Freunde in ihrem großen Text, in ihrer großen Titelgeschichte über Bayer Leverkusen nochmal offenbart, dass bei Jonas Hofmann offenbar ein FaceTime-Anruf von Xabi Alonso persönlich ihn zum Wechsel gebracht hat. Fabian, wenn ich das alles so höre, vielleicht ist dieses Jahr das Jahr der Jahre für Bayer Leverkusen und es könnte vielleicht sogar alles passen Richtung, wir legen mal den Titel Vizekusen ab. Ist das möglich? Was glaubst du?
Ich glaube, dass die Bayern zu stark sind. Ich glaube, bei vielen Leuten, auch bei Experten, wurde teilweise diese Supercup-Niederlage der Bayern zu hoch bewertet. Ich glaube, am Ende sind sie zu gut, die Bayern. Die Bayern haben noch mal eine etwas höhere Qualität in ihrem Kader als Bayer Leverkusen. Und das wird dazu führen, dass die Bayern am Ende doch wieder ganz oben stehen. Und ich glaube auch in einer etwas solideren Art und Weise. Aber ich glaube, dass wenn Bayer Leverkusen über die letzte Saison diesen Kader schon beieinander gehabt hätten, dann hätten sie letzte Saison auf jeden Fall die Bayern ganz gewaltig ärgern können. Und ich glaube, dass sie oben mit dabei sein werden. Und wer weiß, wenn die Bayern Verletzungspech haben, wenn sich Leute wie Kane, Kimmich, wenn die sich verletzen, dann kann auch für andere Teams vieles möglich sein. Das sind natürlich immer diese Dinge, die man schwer vorhersehen kann. Ich sehe sie wirklich ganz weit oben. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es für den Titel reicht, aber wer weiß, auszuschließen ist es nicht und ich würde nicht Haus und Hof darauf verwetten, dass Bayer Leverkusen nicht deutscher Meister wird.
Wir haben auch Timo genau diese Frage gestellt und zwar haben wir so ein bisschen auch noch mit Xabi Alonso verwoben, nämlich muss Bayer in dieser Saison nicht vielleicht sogar einen Titel gewinnen, also müssen sie es nicht vielleicht sogar schaffen, bevor Xabi Alonso nächstes Jahr ja ohnehin weg ist und bei irgendeinem Weltclub anheuert, auch so kann man es ja vielleicht sehen.
Also erst einmal muss ich natürlich klarstellen, dass Xabi Alonso längst bei einem Weltclub unterschrieben hat und dort jüngst auch noch für ein weiteres Jahr verlängerte, also sein Vertrag gilt jetzt für diese Saison. Und auch für nächste Saison und Dementsprechend ist es auch kein Automatismus, dass dies jetzt für ihn die letzte Saison unterm Bayerkreuz sein wird. Aber mal unabhängig davon, wie die Saison jetzt wird, ob man den Titel holt, wie weit man in der Bundesliga oben auch um welche Plätze mitspielt, man muss sich natürlich nichts einbilden. Also Xabi Alonso wird in Leverkusen nicht alt werden. Erweiterter Meisterschaftskandidat oder Titelkandidat im Pokal, das war man in der Vergangenheit ja auch schon häufiger und wir wissen auch alle, was daraus dann wurde, also nichts. Aber in dieser Saison ist die Euphorie schon eine größere und wenn man an erwartete Abgänge dann im nächsten Sommer denkt, dazu könnte der Trainer zählen, dazu könnte aber auch ein Wirt zählen, ein Frimpong zählen, also klare Leistungsstützen der aktuellen Saison, dann fühlt sich diese Saison schon als eine vielleicht einmalige, aber auf jeden Fall als eine größere Chance als sonst an. Aber einen Titel gewinnen muss man definitiv trotzdem nicht.
Sagt Timo also zu dieser, ja, zugegebenermaßen etwas überspitzte formulierten Frage. Aber trotzdem, ich sag mal so, ich will es mal so formulieren, Fabian, ich würde mehr Geld darauf setzen, dass Xabi Alonso nächste Saison nicht mehr Bayer Leverkusen trainiert, als dass Bayer Leverkusen Meister wird. Denn ich meine, wir reden ja immer noch von Bayer Leverkusen, als wenn die irgendwas gewinnen.
Ja, also wenn dann dieses Jahr, gehe ich auch voll mit. Ja, die Parallelen wird zu damals Ballack ja bei Leverkusen erinnern schon so ein bisschen an Leverkusen 2001. 2002, das muss man sagen. Ähnlich stark sehe ich Bayer, können, glaube ich, in allen Wettbewerben eine gute Rolle spielen. Ja, und genauso schwer wird es eben nächste Woche für Borussia. Ich glaube, ja, selbst wenn Borussia nächste Woche verliert, wäre das keine Schande. Man spielt jetzt wirklich gegen die zwei, aus meiner Sicht, mit zwei besten Teams des Landes in den kommenden zwei Wochen. Umso wichtiger war, glaube ich, dieser Punkt in Augsburg, dass man, auch wenn es ganz blöd läuft, nach drei Spielen nicht ganz mit leeren Händen da steht. Ohne das jetzt zu schwarzmalen zu wollen. Nächste Woche ist natürlich auch was drin. Aber ja, da wird es vor allem darum gehen, Bayer Leverkusen so ein bisschen die Stärke zu nehmen, die Schnelligkeit zu nehmen, selber Nadelstiche zu setzen. Und dann braucht man da nächste Woche aber auch eine gute Portion Matchglück. Vorne weiterhin die Effizienz aus dem Augsburg-Spiel und hinten ja vielleicht nochmal den nächsten Entwicklungsschritt im kompakten mannschaftlichen Verteidigen.
Und klar ist auch, dieses Spiel in Mönchengladbach wird ziemlich aufgeladen sein. Nicht nur erstes Heimspiel für unsere neu formierte Borussia. Es kommt ja hinzu, Granit Xhaka kehrt in den Borussia-Park zurück. Und vor allen Dingen, da wird es keinen freudigen Empfang geben. Das ist sicher. Jonas Hofmann wird wieder im Borussia-Park nach kurzer Zeit schon wieder auflaufen. Und auch da haben wir Timo noch eine Frage gestellt. Das ist die letzte Frage. Auch da, ja, ein bisschen provokant, auch bewusst formuliert. Und zwar wollten wir mal wissen, wie sich das denn anfühlt, jetzt auf dem Weg zu sein, der BVB 2.0 zu werden. Nämlich der Verein, der nur noch auf Ex-Gladbacher setzt.
Okay, lassen wir die Kirche in meinem Dorf. Also zu dieser Saison wechselte eine Person, die Vertrag in Gladbach hatte, nach Leverkusen, Jonas Hofmann. Und streng genommen eine Person andersherum mit Gerardo Seoane. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in die Historie schauen und Jugendspieler weglassen und auch, also die dann einfach von einer U-Mannschaft zur anderen wechselten und dementsprechend auch die zweiten Mannschaften mal ausblenden, dann war tatsächlich die letzte Person, die direkt von Gladbach nach Leverkusen zuvor wechselte, Holger Fach zur Saison 95-96. Und in der Zwischenzeit gingen wahnsinnig viele Spieler den Weg andersherum. Josip Drimić, Christoph Kramer, Oliver Neville und so weiter und so fort. Also der Bayer könnte also noch einige Gladbacher verpflichten, bis wir auf dieser Ebene quitt sind. Aber klar, dass insbesondere der Hofmann-Abgang in Gladbach die Leute echt nervt, verstehe ich total. Insbesondere, dass ja für beide Parteien, also sowohl für Leverkusen als auch für Gladbach, dann ja eine überraschende Sache war. Und bei Xhaka, also es ist schon logisch, dass man sich natürlich wünscht, wenn so ein verdienter Ex-Spieler zurück in die Bundesliga kommt, dass er dann nicht bei einem Konkurrenten anheuert, sondern dann zu einem selbst zurückkommt. Aber ich glaube, da muss man sich auch so ehrlich machen und weiß dann auch, dass die Alternative einer Xhaka-Rückkehr in die Bundesliga nie Gladbach gewesen wäre, sondern dann zum Beispiel Dortmund. Und ob das jetzt die Gladbacher so viel besser gefunden hätten, wage ich auch mal zu bezweifeln.
Danke an dieser Stelle an Timo für die Beantwortung unserer fünf Fragen. Vielleicht binden wir es nochmal ab und sagen auch nochmal was zu Granit Xhaka. Ich denke mal, er wird einen ganz anderen Empfang erhalten als Jonas Hofmann, weil Jonas Hofmann sich so durch einige Äußerungen da jetzt auch den Weg für einen echt guten Empfang verbaut hat, würde ich mal behaupten. Und es ist natürlich alles viel frischer. Bei Granit Xhaka bin ich einfach so ein bisschen enttäuscht, als dass für mich der perfekte Abgang ist immer einer, der uns für viel Geld verlässt und ins Ausland wechselt und dann auch nie wieder in die Bundesliga kommt und kein Gegner mehr von uns wird. Das ist für mich immer der perfekte Abgang. Daran ist Granit Xhaka leider vorbeigerauscht, aber mein Gott, ja, es ist ein geiler Kicker einfach.
Ich finde es auch so ein bisschen schade, aber wie Timo gerade schon gesagt hat, mir ist es tatsächlich lieber, dass Granit Xhaka für Leverkusen spielt, als wenn er zu Dortmund gewechselt wäre.
So kann man es auch abbinden. Fabian, ich danke dir. Ich danke Timo nochmal an dieser Stelle und dann würde ich sagen, hören wir uns in einer Woche wieder. Hat Spaß gemacht, wie immer, und wir hoffen, es hat euch ebenso Spaß bereitet nach dieser guten Stunde Podcast und ihr seid dann nach dem hoffentlichen, ja, vielleicht Überraschungsdreier zum Heimauftakt auch in der nächsten Woche wieder dabei hier im Pfostbruch. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.